Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem Lukasevangelium, Kapitel 23, die Verse 26 bis 46. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf, und er musste es hinter Jesus hertragen. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, darunter viele Frauen, die laut klagten und um ihn weinten. Aber Jesus wandte sich zu ihnen um und sagte: Ihr Frauen von Jerusalem, weint nicht über mich. Weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn es kommt eine Zeit, da wird man sagen, glücklich die Frauen, die unfruchtbar sind und nie ein Kind zur Welt gebracht und gestillt haben. Dann wird man zu den Bergen sagen, fallt auf uns herab, und zu den Hügeln, begrabt uns. Denn wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt, zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich: Anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht, sie lautete: Dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias. Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht: Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm: Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten in zwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Jesus Christus ist der gekreuzigte Retter. Das ist das Thema für heute Morgen. 4 Punkte. Und der erste Punkt lautet: Die Hinrichtung von Jesus Christus zeugt davon, dass wir Gottes Gericht verdient haben. Der Evangelist Lukas führt den Bericht aus Vers 25 weiter. Pilatus hat Jesus dem Willen der jüdischen Führer und des Volkes, die seine Kreuzigung gefordert haben, übergeben. Sie sind es jetzt, die Jesus zur Hinrichtung wegführen. Sie übergeben ihn römischen Soldaten, die Jesus zur Kreuzigung abführen. Und der Evangelist Lukas will uns darauf hinweisen, dass die Hauptschuldigen für die Hinrichtung von Jesus die damaligen jüdischen religiösen Führer gewesen sind. Wie alle Evangelisten ist auch Lukas sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, die Leiden von Jesus zu schildern. Und das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass für die ursprünglichen Adressaten das sehr lebendig vor Augen stand, wenn man von der Kreuzigung sprach. Jesus muss nach der Geißelung durch die römischen Soldaten so schwach gewesen sein, dass er nicht mehr selbst den Querbalken zum Hinrichtungsort tragen konnte. Was haben die Soldaten da gemacht? Sie haben sich irgendjemanden, den sie gerade dann erwischen konnten, genommen, einen Simon aus Zyrene, und der wurde von ihnen dann gezwungen, für Jesus den Querbalken zur Hinrichtungsstelle zu tragen. Dieser Simon war wohl ein Jude, der anlässlich des Passafestes nach Jerusalem gekommen war. Römische Soldaten kannten sich einigermaßen mit Kreuzigungen aus. Sie wussten, wenn ein Verurteilter es nicht mehr alleine schaffte. Es galt schon als Schande, den Balken für einen Verurteilten zu tragen. Und dieser Simon kommt nicht drum rum, die Soldaten zwingen ihn dazu. Aber Lukas schildert es auf besondere Weise. Simon musste das Kreuz hinter Jesus hertragen. Jesus selber hat in Lukas 9, Vers 23 gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Dieser Simon veranschaulicht sinnbildlich, wozu wir als Jünger von Jesus berufen sind. Zunächst einmal sollen wir Jesus in der Erzählung, wie Lukas sie uns bringt, ans Kreuz folgen. Wir sollen bedenken, warum Jesus ans Kreuz ging und was das mit uns zu tun hat. Und dann sollen wir verinnerlichen, dass mit einem Glauben an den gekreuzigten Retter auch verbunden ist, in dieser Welt mehr oder weniger Verachtung von den Leuten zu erfahren. Lukas berichtet dann in den Versen 27 bis 31 von der Trauer einiger Frauen und wie Jesus darauf reagiert. Die Frauen weinen um Jesus. Sie trauern um ihn als jemanden, dessen Mission gescheitert ist. Jesus signalisiert ihnen aber, dass er solche Art von Mitgefühl nicht braucht. Seine Leiden werden bald vorbei sein. Noch am selben Tag. Und er wird mit seinem Tod seine Mission vollendet haben. Deshalb fordert er sie in Vers 28 dazu auf, über sich selbst und ihre Kinder zu weinen. Für sie und für Jerusalem, ja, für das gesamte Judentum in Israel, wird die Hinrichtung von Jesus schwerwiegende Folgen haben. Die Schuld, insbesondere der religiösen Anführer, wird Gottes Gericht herbeiführen, und zwar in einem Ausmaß, wie sie es vorher noch nie erlebt haben. Nicht Jesus ist beklagenswert, sondern das Judentum in Judäa. Sie alle werden von dem endgültigen Gericht mit betroffen werden, das Gott dann über sie bringen wird. Und Jesus ruft sie auf, angesichts der bevorstehenden Ereignisse wirklich zu Gott umzukehren. Mich hat diese Stelle mal insofern angesprochen, dass sie mir eins vor Augen geführt hat. Wir sollten Karfreitag nicht so begehen, als wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Also Jesus signalisierte den Frauen, ja, ich leide jetzt. Das hört bald auf. Ihr müsst euch überlegen, was ihr angesichts meiner Leiden und dessen, was sie bedeuten, wie ihr euch vor Gott verantworten wollt. Das betrifft uns alle. Karfreitag ist nicht so sehr ein Aufruf für uns, Mitgefühl mit Jesus zu haben. Der braucht unser Mitleid nicht. Dem geht's jetzt blendend. Als auferstandener Sohn Gottes regiert er und herrscht er. Gleichwohl vergegenwärtigen wir uns seine Leiden, damit wir uns vor Augen führen, was es heißt, an einen gekreuzigten Retter zu glauben. Ja, Jesus kündigt hier eine Zeit an, in der Gott schweres Gericht über Israel bringen wird. Es sind dann die Ereignisse, die ungefähr 40 Jahre später eintreten werden, als Gott die Römer dazu benutzt, Jerusalem und den Tempel zu zerstören. Das ist dann das von Gott gesetzte Zeichen, das mit dem Tod von Jesus wirklich etwas Neues angefangen hat. Der alte Bund mit seinen Kategorien ist an sein Ende gekommen. Und Jesus spitzt dann seine Warnung in Vers 31 zu. Wenn man schon mit dem grünen Holz so umgeht, was wird dann erst mit dem dürren geschehen? Das grüne Holz, das ist Jesus. Der hat eigentlich kein Gericht verdient. Jetzt aber wird er gerichtet für die anderen. Und das ist ein Hinweis darauf, wie dringlich ihre Umkehr ist, wer Jesus als Retter ablehnt. Der wird im Gericht Gottes umkommen. Er ist das dürre Holz, das, wenn Gott Feuer legt, verbrennen wird. Der zweite Punkt. Jesus, der Gekreuzigte, tritt vor Gott für böse Menschen wie mich und dich ein. Das sind die Verse 32 bis 34. Jesus wurde, wie Lukas Vers 33 erwähnt, gekreuzigt. Alle Evangelisten legen eine große Betonung darauf, dass Jesus nicht irgendeinen Tod gestorben ist, sondern durch Kreuzigung. Vielleicht hier, Kreuzigung war keine typisch jüdische Art der Hinrichtung. Zu der Zeit durften die Juden selber keine Todesstrafe durchführen. Die Römer behielten sich das selbst vor. Und sie hatten eben eine Art der Hinrichtung, die besonders grausam war. Und es spricht für die Bosheit der religiösen Anführer des jüdischen Volkes von damals, dass sie sich ausgerechnet diese Art der Hinrichtung ausgesucht haben. Der Aufruf war dann, als Pilatus Jesus als Freien anbot, kreuzige ihn. Also nicht richte ihn hin, lass ihn erhängen oder bring ihn mit dem Schwert um, sondern kreuzige ihn. Der Tod am Kreuz, den hatten sich die Römer zu dem Zweck ausgedacht, das Leiden eines Menschen über Stunden, manchmal Tage hinzuziehen. Ein Gekreuzigter starb aus einer Mischung aus Atemnot, Schmerz und Kreislaufversagen. Er wurde gekreuzigt und er versuchte immer wieder, sich hochzuziehen, damit er nicht erstickte. Hinzu kam, dass er öffentlich gekreuzigt wurde. Wahrscheinlich hing ein Gekreuzigter splitternackt am Kreuz und alle Umstehenden konnten so gut wie alles mit ihm machen. Sie konnten ihn anspucken. Sie konnten ihn beschimpfen. Sie konnten ihm körperliche Gewalt antun. Also es war ein Tod, mit dem signalisiert werden sollte, diejenigen, die dort hängen, die bilden den Abschaum der Menschheit. Lukas erwähnt dann in Vers 33 bewusst ein Detail. Die beiden Verbrecher wurden einer links und einer rechts von Jesus gekreuzigt. Und dass Jesus dann in der Mitte hängt. Also an dem Tag wurden 3 Menschen gekreuzigt. Jesus hängt in der Mitte und diese Anordnung soll zum einen zum Ausdruck bringen, aus der Sicht der Römer und der jüdischen religiösen Führer war der, der in der Mitte hing, der schlimmste von allen. Ein Gotteslästerer. Der Evangelist Lukas aber will hervorheben, dass der, der in der Mitte hängt, für die beiden dort hängt, links und rechts neben ihm. Jesus hat von sich gesagt, Lukas 19, Vers 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Seine Suche nach Verlorenen führt Jesus bis ans Kreuz. Jesus kommt denen ganz nahe, die in ihrer Verzweiflung mit nichts anderem mehr rechnen als Tod und Verdammnis. Und dann überliefert Lukas als einziger von den Evangelisten ein Gebet von Jesus, das er am Kreuz an seinen Vater gerichtet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betet hier gezielt für seine Feinde. Und man kann annehmen, dass er die Soldaten, die an seiner Kreuzigung beteiligt sind, mit in sein Gebet eingeschlossen hat und sogar die Angehörigen des jüdischen Volkes samt der religiösen Elite. Jesus begründet sein Gebet für sie damit, dass sie ihn unwissend ans Kreuz gebracht haben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Damit will er nicht sagen, dass sie durch diese Tat nicht vor Gott schuldig geworden sind. Bemerkenswert ist dann, wie nach der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus die Apostel in ihrer Predigt vor dem jüdischen Volk dieses Thema aufgreifen. Ich lese mal aus der Predigt von Petrus, Apostelgeschichte 3. Er predigt dort vor dem jüdischen Volk samt einiger ihrer Anführer. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seiner Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Also Petrus benennt klar und deutlich die Schuld der Leute und Vers 17 ruft er sie zur Umkehr. Brüder, ich bin überzeugt, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, ebenso auch eure führenden Männer. Gott hatte durch alle Propheten angekündigt, dass der Messias, den er senden würde, leiden und sterben müsse. Diese Voraussagen hat er durch das, was geschehen ist, in Erfüllung gehen lassen. Also hier der Hinweis von Petrus, Gott hat euch, böse Menschen, als Werkzeuge benutzt, um seinen Sohn als Opfer darzubringen. Was ist dann die Schlussanwendung? Kehrt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. In diesem Sinn betet Jesus für seine jüdischen Volksgenossen, insbesondere für die, die verantwortlich sind an seiner Hinrichtung und die es unwissend getan haben. Unwissend heißt, sie wussten nicht, dass es sich bei Jesus tatsächlich um den von Gott gesandten Retter handelte. Diese Entschuldigung konnten sie nicht mehr vorbringen, als Gott dann diesen Jesus von den Toten auferweckt hat. Da war die Entschuldigung mit Unwissenheit nicht mehr möglich. Jesus handelt hier am Kreuz, wo er für seine Feinde betet, in der Weise, wie er es uns als seinen Jüngern ins Stammbuch geschrieben hat, Lukas 6, euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Dieses Vorbild von Jesus hat dann auch in der frühen Kirche Nachahmer gefunden, Stephanus. Lukas berichtet in Apostelgeschichte 7 von seiner Steinigung. Während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Er betet dasselbe wie Jesus am Kreuz. Das waren seine letzten Worte, so starb er. Das Gebet von Jesus bezeugt seine Liebe zu den Gottlosen. Jesus hat sich aus Liebe zu uns Gottlosen zählen lassen, zu Gottlosen wie mich und dich. Jesus ruft jeden Einzelnen von uns dazu auf, bei ihm Vergebung unserer Schuld zu suchen und zu empfangen. Und der Evangelist Lukas unterstreicht dann in der Schilderung weiterer Ereignisse, wie dringlich die Umkehr zu Jesus als gekreuzigtem Retter ist. Der dritte Punkt: Jesus, der Gekreuzigte, zieht Verachtung auf sich, aber durch ihn finden verlorene Sünder Rettung. Der Evangelist Lukas berichtet in den Versen 34 bis 43 von drei Gruppen, die Jesus ihre Verachtung entgegenbringen: römische Soldaten, religiöse Anführer der Juden und ein Schwerverbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde. Sie alle führt Lukas uns als warnende Beispiele vor Augen. Der zweite Schwerverbrecher hingegen wird uns dann als leuchtendes Vorbild beschrieben. Er vertraut sein Leben Jesus an, kurz bevor er stirbt. Zunächst erwähnt Lukas das Verhalten der römischen Soldaten, die für seine Hinrichtung zuständig waren. Sie verteilen unter sich die Kleider, die sie Jesus abgenommen haben. Auch dies ein Sinnbild größten Spottes. Während Jesus noch lebt und unterm Kreuz hängt, verteilen die Soldaten in seiner Gegenwart seine Kleider unter sich auf. Sie behandeln ihn, während er noch lebt, schon wie einen Toten. Also es wird hier zum Ausdruck gebracht, diesem Jesus, dem braucht man aber auch gar keine Ehre und Würde entgegenbringen. Wichtiger aber ist für Lukas die Verbindung mit Psalm 22. In diesem Psalm klagt David. Er klagt Gott, dass er von Feinden umzingelt ist. Sie wollen ihn tot sehen. Gott muss dringend eingreifen, um sein Leben zu retten, sonst ist es zu spät. Und die Dringlichkeit seiner Situation verdeutlicht David mit den Worten: Sie teilen meine Kleider unter sich, über mein Obergewand werfen sie das Los. Die Situation hier ist wahrscheinlich die, David hat seine Kleider noch an. Er ist aber in so einer aussichtslosen Situation, dass seine Feinde schon mal um seine Kleider schachern. Sie wollen ihm damit signalisieren, für uns bist du schon so gut wie tot. David ist eine Vorschattung auf Jesus. David ist in dieser Situation nicht ums Leben gekommen. Gott hat ihn da rausgeholt. Ja, er musste leiden. Obwohl er ein Gerechter war, bei Jesus ist das alles noch viel deutlicher und in gesteigerter Form. Jesus war vollkommen gerecht. Und Jesus wurde von Gott nicht in der Weise gerettet, dass er vor dem Tod bewahrt wurde. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn David Gott dafür dankt, dass er gerettet wurde, war das immer eine Rettung vor einem möglichen Tod. Bei Jesus heißt es aber, dass er sterben muss, weil er der Knecht Gottes ist, der sein Leben für die Herde hergibt. Der wird erst nach seinem Tod auferweckt von den Toten. Die Soldaten verspotten Jesus mit den Worten: Rette dich selbst, wenn du der König der Juden bist. Und da gibt es diese Aufschrift mit den Worten: Dies ist der König der Juden, die Pilatus, ein Schild, das Pilatus anfertigen ließ. Und so wie Lukas das berichtet, ist das hier auf zweifacher Ebene. Zum einen wollen die römischen Soldaten ihren Spott zum Ausdruck bringen. Du bist der König der Juden. Es ist ein Spott auch über das jüdische Volk. Genau so einen König habt ihr verdient. In Wirklichkeit ist Jesus der König, nicht nur der Juden, sondern der ganzen Welt. Er ist der gekreuzigte König. Am beißendsten aber ist der Spott des Schwerverbrechers neben Jesus. Lukas bewertet seine Worte als verabscheuungswürdig, indem er sie als Beleidigung, als Lästerung kennzeichnet. Dieser Mann sagt zu Jesus: Du bist doch der Messias. Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Er bringt mit dem, was er Jesus vorhält, seine Ablehnung und sein Selbstmitleid zum Ausdruck. Du bist also der Messias, der Retter Israels. Das muss ausgerechnet mir passieren, dass ich am Tag meiner Hinrichtung neben einem Messias hänge, der nicht in der Lage ist, sich selbst zu retten und mich dazu. Dass die Welt einen gekreuzigten Retter ablehnt, verhöhnt und beleidigt, zeugt von ihrer Bosheit und Blindheit. Ein Stück weit ist es nämlich so: In den Ereignissen, die damals passiert sind, sind wir alle gegenwärtig. Die religiösen jüdischen Führer, die römischen Soldaten, die Verbrecher neben Jesus. Ein Stück weit vertreten die uns. Auch wir sind von Natur aus dazu geneigt, Jesus als gekreuzigten Retter zu verabscheuen. Warum? Weil auf diese Weise, dass der Retter Sühne leistet, Gott im größten Maße verherrlicht wird. Und mit dem Tod am Kreuz besiegelt Gott, dass wir Sünder der schlimmsten Sorte sind. Wir alle. Der Apostel Paulus sagt das an einer Stelle: Einer ist für alle gestorben. Also sind sie alle gestorben. Bei Paulus scheint es so gewesen zu sein, ne, der kannte sich im Gesetz aus, aber er bezeugt im Philipper 3, vom Gesetz her, im Lichte des Gesetzes, dachte er, er ist ein Prachtexemplar eines frommen Juden. Paulus hat durch das Kreuz von Jesus erfahren, dass er ein verlorener Sünder ist. Und das ist eine der Hauptanwendungen, die wir aus Karfreitag ziehen sollen. Wir sollen es anerkennen, verlorene Sünder zu sein. Auch wenn wir schon 30 Jahre Christ sind, ändert sich daran nichts. Dass wir bei Gott in Gnaden sind, dass er uns mit seiner Gerechtigkeit beschenkt, liegt einzig und allein daran, dass er selbst vor 2000 Jahren seinen Sohn als Sühneopfer gegeben hat. Lukas stellt uns den zweiten Verbrecher als Vorbild vor Augen. Der tadelt seinen Gegenüber, den anderen Verbrecher. Und er erkennt, dass es jetzt noch, kurz vor dem Tod, eine Möglichkeit der Umkehr gibt. Also dieser zweite Verbrecher hat verstanden, okay, ich hänge jetzt hier am Kreuz, ich werde sterben. Und der neben mir hängt, das ist der Messias, der stirbt auch. Der kann das nicht alles erklären, was da passiert. Aber er weiß, etwas Schlimmeres als die Kreuzigung folgt nach dem Tod. Da muss ich mich vor Gott verantworten. Es gibt etwas Schlimmeres, liebe Geschwister, als den zeitlichen Tod. Und das ist die ewige Verdammnis. Das ist die Strafe, die wir alle verdient haben, wegen unserer Auflehnung gegen Gott. Und das hat dieser zweite Verbrecher verinnerlicht. Aber mehr noch. Er glaubt daran, dass Jesus ein Gerechter ist. Er glaubt daran, dass Gott diesen gerechten Messias am Ende der Geschichte von den Toten auferwecken wird und dass er ihn zum Anführer seines Reiches machen wird. Das glaubt dieser Verbrecher. Und deswegen bittet er ihn in Vers 42. Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und der Schwerverbrecher denkt, am Ende, wenn es die allgemeine Auferstehung der Toten gibt, dann wird Gott diesen Jesus zu Ehren bringen. Er wird ihn zum Anführer seines Volkes einsetzen und Jesus wird dann sein Volk retten. Und der Schwerverbrecher bittet Jesus, lass mich dabei sein. Dieser Verbrecher hat noch keine Vorstellung davon, auf welcher Grundlage Gott Jesus als seinen Retter eingesetzt hat. Der hat auch nicht verinnerlicht, dass der Tod des Messias ein Sühnetod ist. Aber mit dem, was er von Jesus weiß, vertraut er sich ihm an. Ja, wir wissen durch das Evangelium von Lukas mehr über Jesus als jener Verbrecher. Lukas stellt uns diesen Verbrecher als großes Vorbild vor Augen. Ja, was für ein Bild. Wenige Stunden vor seinem Tod findet dieser Schwerverbrecher zur Umkehr. Warum? Weil Jesus neben ihm hängt, begreift er, dass er ein Sünder ist und dass Gott ihm gnädig ist. Kurz vor Torschluss. Jesus sagt ihm dann zu, das ist bemerkenswert, also nicht am Ende der Geschichte werden die beiden dann vereint im Volk Gottes, sondern heute noch, sagt Jesus, wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist hier der Hinweis darauf, dass Christen sofort nach dem zeitlichen Tod und noch vor ihrer leiblichen Auferstehung bei der Wiederkunft bei Gott in Christus sein werden. Jesus hat sich mit Sündern wie solche Schwerverbrecher abgegeben. Er hat, wie Lukas das berichtet, Jesus hat mit Sündern gegessen. Nicht nur das, er ist an ihrer Seite mit ihnen und für sie gestorben. Am zweiten Verbrecher veranschaulicht Jesus auf wunderbare Weise, wie groß und grundlos die Gnade Gottes ist. Vielleicht auch ein Hinweis an die Jüngeren unter uns. Mir ist das schon ein paar Mal begegnet, die Sichtweise, bekehren kann ich mich später. Und dann beruft man sich auch noch auf solche Stellen, wie diesen Schächer am Kreuz. Der hat es auch geschafft, Stunden vor seinem Tod. Wer so denkt, dem muss ich aber eher den ersten Schwerverbrecher vor Augen stellen. So wie du heute lebst und so wie du heute über Jesus denkst, so wirst du über ihn wahrscheinlich auch dann denken, wenn du auf dem Sterbebett liegst. Umkehr auf dem Sterbebett, das ist die absolute Ausnahme. Der Prediger Heinrich Kemner, der hat das mal so gesagt, so wie ein Mensch lebt, so stirbt er. Das ist die Regel. Ein Mensch, der sich sein ganzes Leben nicht ums Evangelium schert, der fängt damit nicht auf dem Sterbebett an. Ausnahmen bestätigen die Regel. Möglicherweise denkt aber auch jemand von euch, dass er so eine große Schuld auf sich geladen hat, dass Gott sie ihm unmöglich vergeben kann. Hier ist dieser zweite Schwerverbrecher, das große Vorbild, das Lukas uns vor Augen stellt. Ja, es stimmt. Für jede Schuld, und sei sie noch so schlimm, gibt's Vergebung bei Gott. Die einzige, in Anführungsstrichen, Bedingung ist die, dass ein Mensch sein Leben Jesus Christus als persönlichem Herrn und Erlöser anvertraut. Der letzte Punkt. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus eine ewig wirksame Sühne geschaffen. Ich lese nochmal die Verse 44 bis 46. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen, dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Jesus rief laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Mit diesen Worten starb er. Es sind insbesondere die Evangelisten Lukas und Johannes, die hervorheben, dass Jesus mit seinem Tod am Kreuz sein Werk vollbracht hat. Und dass Jesus das wusste und froh war. Johannes überliefert die Worte von Jesus: Es ist vollbracht. Und ähnlich auch hier die Worte von Jesus: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Vater, ich habe meinen Auftrag ausgeführt. Ich habe mich als Sühneopfer hingegeben. Jetzt nimm du meinen Geist gnädig bei dir auf. Nicht gnädig, sondern aus Liebe. Jesus braucht keine Gnade. Was Lukas hier berichtet von der Finsternis und dem Tempel, das sind zwei Zeichen, die Gott gibt und mit denen er unterstreicht, welche Bedeutung die Hinrichtung von Jesus hat. Die Erzählung betont bei den Ereignissen, dass sich Menschen an Jesus vergriffen haben. Jesus scheint ein Spielball der jüdischen Anführer und von Pilatus zu sein. In Wirklichkeit ist in all den Ereignissen Gott selbst am Werk. Und das könnt ihr euch merken, wann immer ihr einem Menschen das Evangelium erklären wollt, müsst ihr ihm die Hauptsache erklären können. Ihr müsst ihm erklären können, in welcher Weise Gott selbst damals vor 2000 Jahren am Kreuz gehandelt hat. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Also, was hat Gott damals vor 2000 Jahren am Kreuz getan? Und die Antwort: Er hat Sühne geschaffen. Gut, das ist jetzt so ein theologischer Begriff. Was heißt das, Sühne? Sühne heißt, dass Gott der Vater an seinem eigenen Sohn, in dessen menschlicher Natur, in seinem Tod und Leiden, unsere Sünde bestraft hat, stellvertretend. Das ist so in dem Universum, das Gott geschaffen hat. Sünde gehört bestraft. Warum gehört Sünde bestraft? Weil Gott ein gerechter, heiliger Gott ist, der es nicht zulässt, dass Fünfe gerade sei. Sünde ist eine Befleckung seiner unendlichen Herrlichkeit. Wenn Gott aufhören würde, für seine eigene göttliche Herrlichkeit einzustehen, dann hätte das ewige Leben keine Bedeutung mehr. Einen Gott, der sich selbst nicht für wichtig nimmt, brauchen wir nicht anzubeten. Weil wenn wir Gott anbeten, den einen wahren Gott, bezeugen wir seinen höchsten Wert. Wir bezeugen ihm unsere größte Freude an seiner Herrlichkeit. Das alles fällt in sich zusammen, wenn Gott selber Sünde ungestraft lässt. Deswegen wird das im Evangelium lang und breit bezeugt. Es ist ein stellvertretendes Strafleiden. Gottes Sohn in seiner menschlichen Natur hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Das ist das Evangelium. So müsst ihr es den Leuten präsentieren. Die Wirksamkeit der Sühne veranschaulicht Lukas vor allem mit dem Hinweis auf diesen Vorhang im Tempel, der mitten in zwei reißt. Dieser Vorhang ist sowas wie ein Hindernis. Er trennt das Heilige vom Weltlichen, vom Profanen. Im profanen Bereich dürfen sich Menschen aufhalten. Sie dürfen aber nicht einfach so in die Gegenwart Gottes treten. Da müssen erstmal Opfer dargebracht werden. Und dann dürfen auch nur Priester in das Heilige hineingehen. Der zerrissene Vorhang weist nun darauf hin, dass mit dem Tod von Jesus das ganze Opfersystem des Alten Testamentes an sein Ende gekommen ist. Gott wischt es aber nicht einfach weg, sondern es hat sich jetzt in dem Tod seines Sohnes erfüllt. Mit dem Tod von Jesus beginnt eine Zeit, in der die alte Ordnung erfüllt und aufgehoben wird. Gottes Zusagen, die seine gnädige Gegenwart, die Vergebung der Sünden und die Herrschaft über sein Volk beinhalten, sind nicht länger an den Tempel geknüpft. Wir brauchen keine Priester mehr, sondern uns wird verheißen, dass wir im Glauben an Jesus Christus direkten Zugang zu Gott, unserem Vater, haben. Jesus Christus, er ist der gekreuzigte Retter. Gott hat seinen Sohn aus Liebe zu verlorenen Sündern, wie wir es sind, gegeben. Jesus Christus hat damals vor 2000 Jahren wirksam die Sünden all derer gesühnt, die ihm jemals ihr Leben anvertrauen würden. Vertrau du diesem Jesus aus Nazareth, dem Sohn Gottes. Vertrau ihm dein Leben als persönlichem Herrn und Retter an. So wirst du von all deinen Sünden gerettet. Amen.